ja, in den letzten 10, 15 Jahren ist es einfach eklatant technischer, digitaler, schnelllebiger Fokus mehr auf Kandidat geworden, weg von Selection hin zu Attraction. Und damit hat sich aus meiner Sicht auch das Bild des Recruiters in den letzten Jahren eklatant verändert. Weg vom, sorry für jeden Recruiter da draußen, Sachbearbeiter hin zum Business Enabler. Und ich bin echt gespannt, wie die nächsten Jahre so werden, weil ich glaube, da kommt noch einiges on top.
Mein heutiger Gast, Till Ebinger von Diconium. Till ist verantwortlich bei Diconium für das ganze Thema Recruiting und aber auch der Geschäftsführung verbindet. Till gibt wahnsinnig gute Einblicke, warum Recruiting aus seiner Sicht wichtiger ist als Sales an vielen Stellen, in vielen Bereichen. Und er gibt uns am Ende einen Ausblick, warum er glaubt, dass es einen Chief Executive Recruiter geben wird irgendwann und warum das nötig ist. Für mich eine wahnsinnig inspirierende, lehrreiche Folge. Hört es euch an. Viel Spaß.
Lieber Till, herzlich willkommen im Direct-to-Talent-Podcast. Freue mich mega, dass du heute hier bist. Ja, herzlich willkommen.
Ja, lieber Robin, danke für die Einladung. Ich freue mich bestimmt doppelt so viel wie du und bin gespannt wie ein Flitzebogen auf den Talk mit dir.
Ja, du bist tatsächlich, bisher habe ich mich ja so langsam über so eine Geschäftsführungsebene so ranbewegt an das ganze Thema und meine Aufsichtsräte mit reingenommen. Beim RC22 hatte ich die liebe Lynn. Und jetzt mit dir jemanden, der wirklich Vollgas aus der Praxis kommt, oder? Beschreib uns noch mal kurz deinen Arbeitsalltag und was du so machst.
Also ich bin verantwortlich bei der Diconium für den Themenbereich Recruiting und habe es hier vorrangig mit den Bedarfen zu tun, die wir für die Diconium besetzen müssen und ist in der Form eben relativ viel Volumen-Recruiting im Tech-Umfeld.
Und die Diconium ist ja seit ein paar Jahren eine VW-Tochter, kann man das so sagen? Ich hatte die Anja ja auch schon zu Gast und ihr habt, wenn du sagst Volumen, willst du es nochmal kurz erklären, was das dann bedeutet?
Also für unsere Entity-Größe ist es ein relatives Volumen. Wir sind in der Gruppe 1500 Mitarbeiter. Es ist richtig. Wir sind seit 2 Jahren eine VW-Tochter, genau genommen eine Tochter der Cariad, also der IT-Einheit von VW. Und wir rekrutieren eigentlich immer mehr. Das heißt, das Recruiting-Team ist in den letzten Jahren auch gewachsen. Und letztes Jahr waren es, wenn man all in mit Werkstudenten und Jupros reinnimmt, so knapp 500 Leute, die wir rekrutiert haben. Was bei einer Größe von 1500 in der Gesamtgruppe dann doch relativ viel ist.
Ja, Wahnsinn. Und das werden wir jetzt mal aus allen Perspektiven gemeinsam betrachten. Wenn wir mal damit starten, was ist denn aus deiner Sicht die größte Veränderung, seitdem du Recruiting machst?
Jetzt bin ich ja schon ein etwas älteres Semester. Ich bin 43 Jahre. Ich habe vor über 15 Jahren angefangen und ich kann mich dunkel daran erinnern, in der Dienstleistung damals angefangen. Wir hatten samstags nach Führungskräften noch Inserate Print geschaltet in der Frankfurter Allgemeinen oder in der Stuttgarter Zeitung. Das können sich die heutige Jugend nicht mehr vorstellen. In den letzten 10, 15 Jahren ist es einfach eklatant technischer, digitaler, schnelllebiger Fokus mehr auf Kandidat geworden, weg von Selection hin zu Attraction. Und damit hat sich aus meiner Sicht auch das Bild des Recruiters in den letzten Jahren eklatant verändert. Weg vom, sorry für jeden Recruiter da draußen, Sachbearbeiter hin zum Business Enabler. Und ich bin echt gespannt, wie die nächsten Jahre so werden, weil ich glaube, da kommt noch einiges on top.
Du hast jetzt das Wort Business Enabler in den Mund genommen. Ich weiß ja von Anja, wie das bei euch sozusagen aus der Geschäftsführungsebene gesehen wird. Wie siehst du das denn? Was heißt denn Business Enabler?
Naja, ich bin mit der Anja ja auch hin und wieder im Kontakt. Ich glaube, es gibt eine große Analogie im Recruiting zu Sales. Zukünftig wird es für das ein oder andere Unternehmen vermutlich wichtiger sein, die passenden Mitarbeiter zu finden, als jetzt den ein oder anderen Sales-Pitch noch zu gewinnen. Weil wenn du keine Mitarbeiter hast, dann kannst du die Kundenanfragen nicht mehr bedienen. Und die Situation am Markt ist ja tatsächlich so, dass es zumindest in einigen Bereichen, und jetzt sind wir ja im Tech-Umfeld, echt richtig, richtig schwierig ist, richtig, richtig viel Geld kostet, richtig, richtig viele Mühen kostet, auch Relocation etc. irgendeiner Form anzubieten, was dann sicherlich eine geschäftskritischere KPIs, wie ob ich jetzt noch eine Kundenanfrage gewinne oder nicht.
Krass. Also in der Deutlichkeit habe ich das tatsächlich noch nie gehört.
Oh, das
Jetzt bist du.
tut mir leid.
Nee, ich bin ja genau auf der Suche danach, von daher mega geil. Jetzt muss man natürlich einschränken, dass du Developer primär einstellst, oder? Das ist richtig, ne?
Jein, also eine Diconium ist ja relativ breit vom Portfolio. Also wir bewegen uns schwerpunktmäßig natürlich irgendwo im IT- oder Development-Umfeld, Frontend, Backend, Softwarearchitektur. Wir haben ganz, ganz viele agile Rollen. Ob das jetzt Developer ist, aus meiner Sicht nicht. Projektmanager, Scrum Master, Agile Coaches haben aber vorgelagert auch eine digitale Strategieberatung. Das heißt, das ist eigentlich jetzt nicht mehr mit Development zu vergleichen und mit der Größe, die wir haben, suchen wir auch immer mehr Leute im Bereich Corporate Functions. Also eigentlich wird das Portfolio und die Varianz an Stellen nimmt zusehends zu, was es interessanter, aber eben auch herausfordernder macht. Ja.
Ja, absolut. Absolut. Okay. Und wie organisierst du dein Team? Also wie die ganzen Menschen, die rund um Recruiting sich bewegen. Ich habe jetzt auch schon mit Employer Branding die Perspektive bei euch ein bisschen näher mir erklären lassen. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie organisierst du das Ganze?
Gute Frage. Eine Diconium ist, ja, ich sage jetzt mal sehr, sehr projektspezifisch unterwegs. Das heißt, ich versuche primär erstmal meine Organisation so aufzubauen, dass ich ein atmendes Konstrukt schaffe, weil ich nie weiß, suche ich jetzt 100 Leute, 200 Leute, 700 Leute und ich versuche eben in der Planung zu berücksichtigen, mit welchem Bedarf kann ich ganz, ganz fest rechnen und versuche das über festangestellte Recruiter abzuwickeln. Habe mir aber auch die Freiheit oder habe die Freiheit von der Geschäftsführung eben auch mit externen Partnern, die wir mittlerweile eben auch haben, die bei Bedarf einfach mit reinzunehmen, um dann, ich sage jetzt mal, Peaks abzupuffern oder abpuffern zu können oder auch neue Geschäftsfelder, die wir vielleicht angehen wollen, erstmal über extern anzugehen, um dann, sage ich jetzt mal, intern nachzuziehen, wenn wir geeignete Kandidaten haben. Grundsätzlich von der Aufstellung her ist es so, dass wir vor ein paar Jahren umgestellt haben, weg von Standort-Recruiting hin auf Rollen-Recruiting. Das heißt, die Recruiter sind bei uns nach Rollen aufgestellt. Beispielsweise, ich habe eine Kollegin, die kümmert sich um das Thema Frontend-Development und dann ist es eigentlich egal, ist der in Berlin, ist der in Hamburg, ist der in München, ist der in Stuttgart, Karlsruhe oder wo auch immer. Und sie ist dann dafür verantwortlich, egal über welchen Standort diese Person zu hiren. Das hat den Vorteil, dass wir den Recruiter oder dass wir in der Lage sind, den Recruiter auch inhaltlich quasi aufzugleisen. Viele, gerade meiner Tech-Recruiter, machen irgendwelche Coding-Challenges auf Udemy oder DevSkiller oder sonst irgendwie was und du kriegst so eine ganz andere Qualität in den Dialog mit deiner Zielgruppe,
Ja.
weil du eben nicht nur der Klammer auf, blöde Personaler, Klammer zu und Administrator bist, sondern du kannst wirklich auch fachlich bis zu einem gewissen Grad deine Kandidaten challengen und du kommst so auf eine andere Qualität in dem Dialog mit dem Kandidat. Zeitgleich, schnell wachsendes Unternehmen, habe ich ja gesagt, also Volumen-Recruiting ein Stück weit, haben wir auch in der Organisation einen kleinen Switch machen müssen, weil wir in einigen Bereichen zu viele Hiring-Manager hatten, was dann dazu führt, dass mit dem einen oder anderen Kandidaten Hauen und Stechen passiert. Und wir haben dann in der Organisation, auch in der Geschäftsführung festgelegt, dass wir sogenannte, bei uns heißt es Hiring-Lead-Teams etablieren. Das sind eigentlich Recruiting-SWAT-Teams, die bestehen aus einem Senior Director, einem direkten Entscheider. Die bestehen aus zwei, drei Leuten aus dem Fachbereich. Und die bestehen aus einem Recruiter. Und dieses SWAT-Team ist quasi dafür zuständig, möglichst schnell, möglichst zielstrebig einen ersten sehr guten Eindruck zu gewinnen, ob der oder die Kandidatin oder Klammer auf all genders, Klammer zu, um hier auch mal divers korrekt zu sprechen, zu den Grundskills der Diconium passt. Und damit meine ich nicht nur Tech, sondern auch Cultural Fit. Und dann nach einem ersten Gespräch mit dem Fachbereich quasi wird das in die Teams zugeordnet, wo man dann sagt, hey, das könnte in Projekt A, in Projekt C, in Projekt Y passen. um da dann nochmal im Detail auf den Cultural Fit eben einzugehen. Und Anspruch bei uns im Recruiting ist eigentlich, dass wir, gerade wenn wir so schnell wachsen, sind viele Leute auch mit Onboarding, mit Recruiting beschäftigt, auch aus den Fachbereichen. Und eigentlich wollen wir dann dorthin gehen, den Mehrwert stiften, dass deswegen auch dieses qualitative Recruiting vorne mit Development-Kursen etc., dass wir Leute, die wir für gut empfinden, direkt in ein Interview mit dem Fachbereich geben, ohne da noch lustig eine Screening-Schleife zu drehen oder sonst irgendwie was, sondern wenn wir 80% sicher sind, dass der Kandidat für eine Diconium passt im Recruiting, dann kriegt der Fachbereich ja, in ein Interview gelegt, man führt das Interview und kommt so halt viel, viel schneller durch den Prozess, wie wenn ich jetzt einzeln durch die Company renne und frage, wer denn jetzt Interesse an dem Profil hat. Ja.
Ja, Wahnsinn. Also da war jetzt so viel drin, ich habe mich kaum getraut zu unterbrechen, weil das ist, glaube ich, wirklich pures Gold für viele, die versuchen, Recruiting zu strukturieren. Zumindest bei dem, was ich sehe, ne? Also fangen wir mal an, das so ein bisschen abzuarbeiten. Ich habe versucht, mir alles Mögliche zu schreiben. Also fangen wir mal vorne an. Die Recruiterin, die sich auf Frontend spezialisiert. Wie nah ist sie an der Fachabteilung? Wie tief ist sie in den Kulturen drin, für die sie heiert? Das sind ja Subkulturen am Ende, ne? In jedem Bereich sozusagen. Also hat sie da täglich, wöchentlich, monatlich Einblicke oder wie strukturierst du das?
Nee, die sind eigentlich täglich im Austausch mit ihren Fachbereichen. Die haben wöchentlich einen Regeltermin in diesem Hiring-Lead-Team. Es geht auch nicht darum, dass wir im Recruiting allein verantwortlich sind, um die Stelle zu füllen. Es geht auch darum, wenn der Funnel nicht gut genug ist, dann müssen wir uns zusammen mit dem Hiring-Lead-Team überlegen, welche Maßnahmen können wir noch machen. Sollen wir ein Meetup organisieren? Sollen wir auf eine Messe gehen? Können wir nochmal eine Online-Kampagne starten? Keine Ahnung. Also da gibt es zigtausend unterschiedliche Themen. Schlussendlich betrachte ich einen Recruiter heute eher als Driver im Driver Seat, der unterschiedliche Kanäle anzapft, orchestriert, um schlussendlich dann zum Erfolg zu kommen und den, ich sage jetzt mal, den richtigen, nicht den besten, sondern den passenden Kandidaten für uns zu finden. Und da ist es eklatant wichtig, dass die Recruiter von mir aus auch mal ein Praktikum machen in dem Bereich, wenn sie neu sind. Die müssen das Business verstehen, die müssen wissen, welche Projekte haben wir wann. Also eine unserer Initiativen jetzt gerade ist auch, viel, viel mehr Insights zu geben in unsere Projekte. Was machen wir überhaupt? Was heißt das konkret? Ja, wir sind ein Partner in der digitalen Transformation, aber an was für Projekten arbeiten wir? Und auch da ist ja wieder die Analogie zum Sales oder zum E-Commerce. Ich könnte mir gut vorstellen, die Diskussion ist ja jetzt auch gerade sehr, sehr heiß. Themen wie Gehaltsbänder, Referenzen, speziell auf die Zielgruppe runtergebrochen, nicht nur auf Kununu allgemein, sondern wirklich, was hat ein anderer Frontend-Developer denn als gut empfunden? Wie lange ist die Verweildauer bei der Diconium? All die Themen wird mich nicht wundern, oder anders formuliert, ich bin mir ziemlich sicher, dass all die Themen kommen, die im Sales eben auch schon präsent sind.
Okay, ich mache gleich nochmal weiter bei dem Exkurs oder bei deiner Ausführung von eben, aber da muss ich jetzt einmal reingehen. Ich habe nämlich einen Punkt, Recruiting ist Sales und das bricht an einer Stelle. So, wir haben eine Sache rausgearbeitet in den bisherigen Podcasts schon. Das ist der Punkt, Sales ist jetzt eine 100 Jahre entwickelte Organisationseinheit sozusagen, ne, oder vielleicht auch 500 Jahre oder 3000 Jahre, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hat es eine sehr lange Historie und es gibt ja kein Sales ohne Marketing. Das bedeutet eigentlich, ne, ein Vertriebler ist ja spezialisiert auf One-on-One. Vertrieblerin, genauso. Und SDRs, Account Executives, jetzt im amerikanischen Slang, im SaaS-Business, aus dem ich jetzt komme. Dann Innendienst, Außendienst wäre das im Deutschen möglicherweise. Dann gibt es Bestandskunden, Customer Success Manager genannt. Und dann gibt es noch Sales Operations. Und das sind ja wirklich Rollenprofile und Karrieren. Junior, Senior, das eine ist mehr Einstieg, das andere ist mehr später, dann Head of Position. So, das alles sehe ich im Recruiting nicht.
Ich auch
Siehst du
nicht.
das? Glaubst du, dass
Also,
das kommen wird?
das, die Definition ist oder die Frage ist, das alles gibt es im Recruiting nicht. Ja, bin ich voll bei dir. Das wird kommen. Die Frage ist nur, wie steuert man Recruiting zukünftig? Und das meinte ich ja vorher auch ein bisschen mit Driver Seat. Ich glaube, wir müssen uns lösen von klassischen Organisationsformen, die wir da draußen haben. Ja, es ist eine Schnittstellenfunktion, du musst ein hervorragender Netzwerker sein. Ich muss meinen Kollegen aus Marketing, den Tobi, der uns die ganzen tollen Kampagnen ausspielt. Ich muss das Wissen nicht unbedingt haben. Ich sollte in Grundzügen schon ein Verständnis haben, wie eine Kampagne funktioniert, aber ich muss Spezialisten in den einzelnen Bereichen orchestrieren können. Und nichts anderes, sorry, macht ein Sales Specialist auch. Wir brauchen eine Mannschaft drumherum, die den Fokus hat, neue Mitarbeiter zu gewinnen, mit allen Facetten, die die Personalgewinnung nun mal mit sich bringt. Aber ich als Recruiter selbst, sorry, das ist ein Job, den ich nicht leisten kann. Ich kann nicht auf der einen Seite manuell Interviews vereinbaren, dann soll ich die ganze Zeit mit dem Kandidaten irgendwie noch sprechen, dann soll ich noch Online-Kampagnen machen und nebenher Active Sourcen. Also irgendwann hat er Spaß ein Loch, sage ich jetzt mal ganz blöde. Das kriege ich nicht hin. Meine Aufgabe sehe ich eher, oder die Recruiter, und so versuche ich es ja auch zu implementieren bei uns und vorzuleben, ich sehe die wirklich als Driver im Driving Seat. Und die Verantwortung des Recruiters ist, ähnlich wie im Sales, der Funnel muss halt irgendwie voll werden. Und welche Maßnahmen man wann, wo, wie ableitet, das obliegt der Verantwortung des Recruiters. Und da ist jetzt auch ein Thema bei uns. Wir arbeiten sehr, sehr stark gerade, auch mit Kollegen aus dem Data-Bereich, dass wir ein viel, viel besseres Dashboard, Data-Dashboard hinbekommen. Und das Data-Dashboard sollte eben nicht nur bestehen aus lustigen Daten, die ich aus dem ATS ziehe. Da kriege ich vielleicht eine Time to Hire und die Cost per Hire raus. Aber mich interessiert ja viel mehr, was passiert denn davor? Was ist denn eigentlich in unserer Unternehmung los? Also Conversion Rate, Verweildauer, welchen Content funktioniert wo, wie gut. Ich muss nicht wissen, wie ich den Content ausspiele, aber ich sollte wissen, ich sollte über die Zahlen und die KPIs Bescheid wissen. Und das Gleiche ist eben auch, keine Ahnung, wie ist die Fluktuation in welchem Team? Wann kann ich denn wo schon proaktiv vielleicht mehr hiren, als jetzt in den Bedarfen drinsteht, weil ich schon predictive-mäßig weiß, ah ja, cool, da kommen ja eh noch 2 Kündigungen rein, also kann ich eigentlich schon die Kündigungen ausgleichen, die heute noch gar nicht da sind. Und das meine ich...
Ganz kurz, um da reinzugehen, ja, ne? Weil gerne. Also predictive hiring, du sagst, du weißt sozusagen aus dem Durchschnitt deiner Vergangenheitsdaten oder aus Marktdaten, dass bei 100 Leuten so und so viele Hirings reinkommen und das schon mal sozusagen die Lücke zu schließen, das ist das, was du sagst, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich kann eine Verbindung herstellen in der historischen Entwicklung und ich muss es tatsächlich auch auf die Zielgruppen runterbrechen und ich kann es rein theoretisch, ist mein Ansinnen, es auf die einzelnen Teams runterzubrechen. Es sind ja nicht nur Ableitungen fürs Recruiting, die da höchst interessant sind, sondern wenn ich weiß, die Fluktuation in dem einen Team ist höher wie in dem anderen Team, also Projektmanagement Team 1, Projektmanagement Team 2 und das eine, keine Ahnung, beide aus 10 Leuten bestehen, bei einem gehen 5, bei einem gehen 0, naja, dann kann ich auch in der Personalentwicklung vielleicht bei der einen Führungskraft ansetzen und gucken, naja, was kann man denn mit ihr machen oder ist der Kunde irgendwie komplett bescheuert? Man kann halt, man hat halt ganz andere Möglichkeiten zu analysieren und HR, bei uns heißt es People and Organization, hat ein riesiges Defizit, was das Thema Data und Data Analysis und Nutzung angeht. Und das versuchen wir jetzt eben auch schnellstmöglich aufzuholen.
Und dieser Rollenzuschnitt, den du jetzt gerade ausdifferenziert hast, ich sehe das hundertprozentig genauso. Also wie soll jemand, also ich spreche da von einer eierlegenden Wollmilchsau nach den Interviews, die ich jetzt hier mit Geschäftsführungen hatte sozusagen, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Wenn ich frage, was muss denn so ein Recruiter eigentlich können, dann kommt so ein 3-minütiger Monolog, immer.
Echt? Was sagen Sie denn?
Im Prinzip genau das alles, was du gerade als so das da endet, das alles noch mit rein und Jobprofile super schreiben und die Marke repräsentieren und dann Interviews perfekt führen, analytisch sein, am besten noch End-to-End-Recruiting, also nie wieder den Kontakt verlieren. Und dann denkt man halt, naja, okay, ganz ehrlich, also ich meine, die Spezialisierung, die wir irgendwie in den 70er, 80ern erlebt haben, muss man jetzt nicht vielleicht unbedingt haben, aber schon ein bisschen Fokus.
Also ich kann ja mal kurz ausholen und das, ich glaube, wenn du dann zuhörst, dann kriegst du auch mit, was ich konkret damit meine. Im Kern und oder im Fokus des Recruiters sollte der Dialog mit dem Kandidaten stehen, meines Erachtens, die Interaktion mit dem Kandidaten. Alles andere drumherum ist die primäre Aufgabe auch von einem Recruiter oder jetzt von mir vielleicht als dem Kopf oben drüber, meinen Recruitern eine Umgebung zu schaffen, die ihnen einen größtmöglichen Zeitraum gibt, genau das zu machen, nämlich die Interaktion mit den Kandidaten zu führen. Das heißt, ganz, ganz viel auch das Thema Prozessautomation. Wir arbeiten mit einem Bewerbermanagementsystem. Wir haben ganz, ganz viel automatisierte Workflows. Wir versuchen im Endeffekt auch, sorry für das böse Wort, es nicht möglich zu machen, eine Karteileiche zu produzieren, sondern wenn da Ewigkeiten kein Feedback oder nicht gescreent wird, dann kriegt der Kandidat irgendwann eine Absage. Besser wie der hängt seit 8 Monaten im luftleeren Raum, was wir heutzutage ja viel, viel mehr sehen. Es geht um Schnittstellen zu anderen Systemen. Es geht um Digitalisierung, ob das jetzt ein E-Signature-Tool ist, ob das, wir beschäftigen uns gerade mit einem Scheduling-Bot, weil Terminierung bei uns noch so ein kleiner Pain in the Ass ist. Alles, was man in irgendeiner Form systemseitig digitalisieren kann, sollten wir digitalisieren und personalisieren. Das ist das zweite Thema. Da kommt, glaube ich, irgendwann auch KI noch viel, viel mehr zum Tragen. Was halt nie dabei verloren gehen darf, und ich glaube, das ist die große Kunst, ist, dass es irgendwie bürokratisch langweilig staubig rüberkommt. Das heißt, in dieser Standardisierung und Automatisierung und Digitalisierung versuchst halt irgendwann noch einen persönlichen Touch irgendwie mit einzubauen. Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann hätte ich gern irgendwann ein ATS, was vorher schon weiß, wo sich dein Kandidat gerade bewegt und auf welchen Content er wie reagiert. Und dann wird halt KI-gestützt irgendwie dein Standardtext in das Jargon des Kandidaten übersetzt, weil dann holst du den Punkt genau da ab, auf den Content er steht. Jetzt sind wir halt heute von den technischen Möglichkeiten noch nicht. Aber ein Recruiter, wie gesagt, Fokus auf den Dialog und er muss extrem breites Wissen haben. Also gerade was ich vorher auch gesagt habe, diese Etablierung dann von den Hiring-Lead-Teams, das ist ein Org-Change im weitesten Sinne. Da musst du dann halt auch mal hinstehen und mit deinen Führungskräften sprechen und lasst uns das mal probieren. Verständnis für Zahlen, offen für Neues, die Trends sind wahnsinnig gerade. Ich bin gespannt, was auch noch auf uns zukommt. Ich meine, die Zielgruppe, die wir jetzt haben, erstmal zu verstehen, ist ja schon ein Monster. Dann die unterschiedlichen Personas innerhalb der Zielgruppen zu verstehen, ist ja dann nochmal eine Iteration tiefer. Jetzt haben wir irgendwann aber ein anderes Klientel. Friday for Future Generation wird in den Job gehen. Was bedeutet dann das Thema Sustainability? Wie müssen wir das im Bereich Recruiting auffangen? Green Recruiting gibt es erste Initiativen. Das sind mega Herausforderungen. Und ja, Thema Pipelining, völlig bei dir. Versuchen wir gerade auch. Ist aber auch sau schwierig, weil auch da One Fits All geht nicht mehr. Das heißt, du kannst zwar die Leute irgendwie versuchen zu zwingen, einen Newsletter zu abonnieren, aber was schreibst du denn dann in den Newsletter rein über den Diconium? Ja, ist sicherlich interessant, aber ich bin mir sicher, der DevOps-Newsletter-Abonnent hat andere Interessen als der digitale Strategieberater. Und eigentlich wäre es Aufgabe oder Ziel von uns, darüber arbeiten wir auch darauf hin, content-spezifisch auf die Zielgruppen einzugehen, und dann kriegt der Digitalstrategieberater, kriegt halt relevanten Content zu digitalen Strategieberatung. Der DevOpsler kriegt vielleicht Content für das DevOps-Thema. Nicht unbedingt immer nur mit einem Diconium-Bezug, weil dann kommst du in das Thema Pipelining, sinnstiftendes Pipelining, und dann kommst du eigentlich, das hat man ja früher immer versucht, Expertise, Stepstone und Co., in eine riesige Datenbank rein. Heute wird es wahrscheinlich über LinkedIn oder Xing dann funktionieren, weil ich da jetzt eher auf LinkedIn setze. Und dann kannst du mit den Leuten auch wirklich in Kontakt bleiben. Und für den Recruiter bedeutet es, ist auch heute schon so, Netzwerk ist Gold. Auch wieder die Analogie zum Sales. Also der Recruiter wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ziemlich spannendes Feld ist. Und hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, ob das mal so ein nachgefragtes Feld ist, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt, hätte ich im Leben nicht geglaubt.
Ja, und da ist nämlich, da würde ich genau weitermachen wollen, Recruiting und Sales. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass Recruiter sozusagen in deiner Definition auf die Interaktion fokussiert sein sollten, mit Datenverständnis und so weiter, aber auch gleichzeitig, ne, im Sales. Jetzt habe ich ja 4 Jahre ein Sales-Team führen dürfen. Ich habe dich vorhin gefragt, du kommst nicht aus dem Sales ursprünglich, aber im Sales würde man das Closed Lost nennen, was du gesagt hast, wenn man wirklich Kandidaten, die jetzt auch nur so halb passen, vielleicht nicht warm hält oder lauwarm hält, sondern aus der Pipeline, aus der Hiring-Pipeline erstmal rausnimmt, möglicherweise in Talentpool überführt, andere Option. Aber auch das macht man im Sales. Und Sales hat halt immer diese Schnittstelle zum Employer Branding. Und die Schnittstelle zum Employer Branding, jetzt kenne ich Tobi bei euch auch, und er hat erzählt, es ist eine sehr lebendige Schnittstelle zwischen Recruiting und Employer Branding. Sie ist aber noch nicht in der Form standardisiert und strukturiert. So war zumindest sein Gefühl, wie man das irgendwann mal machen könnte und wie er das auch sieht. Wie ist bei euch, ich mache noch einen Punkt mehr. Ich sehe nämlich ja viele Kunden und viele Unternehmen und ich sehe ganz oft wirklich schwelende oder akute Konflikte zwischen Marketing und Recruiting, weil Marketing eigentlich dem Sales dient und manchmal so eine Abteilung davon so, oder teilweise haben Leute dann noch Aufgaben fürs Employer Branding, die sind aber immer Prio C und Recruiting hat aber gleichzeitig einen massiven Druck. So, das heißt, da ist richtig Explosionsgefahr. Wie ist das bei euch? Jetzt nicht bezogen auf die Explosionsgefahr. Ich habe das Gefühl, ihr versteht euch da alle sehr gut, aber in Bezug auf, wie organisiert ihr es?
Also Explosionsgefahr sehe ich nicht, aber das ist ja genau das Problem, was du vorher angesprochen hast. Und ob das Thema Employer Branding, und um das geht es ja schlussendlich jetzt erstmal, beim Marketing hängt oder im Recruiting hängt, ganz ehrlich, mir ist es egal. Wichtig ist, dass es funktioniert. Und es geht genau darum, die Schnittstelle zu machen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, hängst du Employer Branding lieber an Recruiting, dann würde ich sagen, nee, ganz ehrlich, von Employer Branding in der technischen Ausspielung habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube, wichtig ist genau diese Rückkopplungselemente zu haben. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass man genau diese Schnittstelle bildet. Es ist schön, wenn sich Marketing oder Employer Branding irgendwelche Maßnahmen vornimmt und das geil promotet, aber die eigentliche Zielgruppe hat überhaupt kein Interesse oder findet es total Quark, was da jetzt irgendwie gemacht wird. Das heißt, wir brauchen diese unmittelbare Rückkopplung ins Recruiting. Und die Schnittstelle momentan ist, ich hoffe, das weiß die Anja und der Daniel. Wenn nicht, dann sorry, ihr beiden, tut mir leid. Wir uns momentan den Luxus gönnen, im Recruiting eine dezidierte Recruiterin, die wirklich operativ gar nicht mehr so viel rekrutiert, ausschließlich auf das Thema Employer Branding mitzusetzen. Und der Tobi und die Kollegin Katrin, da kommt jetzt noch die Anna mit rein, die schauen eben, wie kriegen wir das Thema Employer Brand bestmöglich platziert, welche Hiccups haben wir im Recruiting, welche Möglichkeiten haben wir marketingtechnisch, und daraus kommen ja dann auch so Initiativen, dass wir sagen, hey, wir müssen unsere Bereiche viel besser vorstellen, wir müssen Insights geben, was bringt mir die Stellenanzeige, wenn ich keine Insights dazu habe, das ist A, ist B, ist C, ist D, also woher weiß ich denn von den 8000 Jobboards, die ich bei Google dann sehe, oder Job Descriptions, warum soll ich denn zu Diconium gehen? Und es geht ja darum, sich zu positionieren, sich attraktiv zu positionieren, aber auch nur bis zu einem gewissen Teil. Eigentlich geht es mir darum, uns authentisch zu positionieren. Was erwartet dich denn bei der Diconium? Und da kommen ja dann auch noch so Themen rein, wie, was ich vorher gesagt habe, wir haben einen Kulturmatcher bei uns auf der Karriereseite implementiert, wo wir quasi interne Befragung gemacht haben, was macht denn die Kultur bei der Diconium aus? Und wenn du jetzt als externer Bewerber mal wissen willst, wie wir so ticken, dann hast du halt da dieses lustige personaldiagnostische Tool und kriegst dann zumindest mal in der Ausprägung ein Bild, Diconium overall tickt so und so und so. In der Endkonsequenz, auch da könntest du es eigentlich runterbrechen pro Team. Also ja, da würdest du genau wissen, wie ist die Kultur in den einzelnen Teams, an den einzelnen Standorten. Und das sind wir heute noch nicht, aber ich glaube, die ersten Impulse sind da tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und diese Etablierung des Kulturmatchers, jetzt erstmal ein Employer Branding Tool, das versuchen wir jetzt auch aktiv in den Recruiting-Prozess zu implementieren, weil qualitatives Recruiting, wenn wir unsere Recruiter jetzt schon irgendwie Coding-Challenges machen lassen und den Bewerber auch technisch versuchen, schon mal ein bisschen zu challengen, dann kriegst du über so ein personaldiagnostisches Tool sicherlich auch andere Möglichkeiten, Cultural Fit Scores oder sowas abzufragen. Weil was fragt denn sonst ein Recruiter? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Warum bist du denn da gegangen und warum bist du denn dort gegangen? Langweilig. Kannst du dich da irgendwas und wenn du aber so ein diagnostisches Ding ausfüllst und der Bewerber kriegt auch gleich, ich kann ja ein bisschen Werbung machen, das ist der Cultural Fit Evaluator vom Christoph Atanas, den kennt die HR-Szene wahrscheinlich.
Ja, klar.
Christoph, jetzt bist du mir was schuldig. Dann kriegen wir aber einfach auch ein bisschen besseres Bild, also er kriegt die Auswertung zurück und wir kriegen ein besseres Bild und können dann auch bewusst auf Diskrepanzen eingehen. Hey, du, was hast du denn da gemeint? Schau mal, das ist bei uns so und so und so. Und es sollte auch nie ein ausschlaggebendes K.O.-Kriterium sein, aber es sollte uns im Recruiting die Arbeit erleichtern, eine Einschätzung geben zu können, passt der oder wird er bei uns einfach todunglücklich irgendwann? Und das heißt, das Thema Technical Fit, Personal Fit, das sagt ja Steve Jobs auch, hire for attitude, train for skills. Also ich sehe es ähnlich. Was bringt uns der bestausgebildete Java-Developer, wenn er sich technologisch nicht verändern will oder in einer schnell lebenden Umgebung nicht zurechtkommt? Dann ist er in einem halben Jahr wieder weg.
Ja,
Super.
das ist halt super spannend. Genau, ich glaube, im Wortlaut tatsächlich kommt Anja aus ihrer Perspektive auf die Konium auf die gleichen Schlüsse und sagt halt auch, ne, für euch ist halt sozusagen so ein Basisfit in der Kultur einfach ultra wichtig. Das ist die Ausgangssituation. Und ob dann jemand genau auf Jobprofil A oder B nachher passt oder wo jemand startet, seine Konium-Reise startet quasi, das kann man ja nachher auch noch justieren, so ein Stück weit. Ne? Das ist euer Ansatz, oder?
Naja,
Oder?
also jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Und die Frage ist, brauchen wir zukünftig überhaupt noch Job Descriptions? Und ich glaube, wenn man in die Richtung dann mal beginnt zu denken, dann wird es richtig spannend, weil viele Recruiter machen ja auch den Fehler, oh geil, der ist jetzt in der Funktion, ich setze ihn jetzt genau in die gleiche Funktion rein. Finde ich auch schon bescheuert. Warum soll denn jemand wechseln, wenn er genau in die gleiche Funktion wechselt? Dann ist halt das Logo orange statt rot oder sonst irgendwas. Also es geht ja auch immer um das Thema Challenge. Es geht ja auch immer um das Thema, welche Möglichkeiten habe ich? Was für ein Umfeld will ich? Und das ist eben genau der Punkt. Ich komme mit so vielen interessanten Kandidaten auch in Kontakt, wo ich mir manchmal gar nicht genau weiß. Und da bin ich auch mit Anja, Daniel oder keine Ahnung, wem aus der Geschäftsführung in Kontakt, wo ich dann auch meine, ich habe keine Ahnung, wo wir den hinstecken könnten, aber ich finde den geil oder die geil. Habt ihr eine Idee? Und wie können wir denn die Leute dann an uns halten? Und da habe ich mit Anja und Daniel tatsächlich auch echt richtig tolle Geschäftsführer, weil wenn wir überzeugt sind, dass uns ein Mensch Mehrwert bringt, wir aber vielleicht jetzt noch nicht die passende Rolle haben, dann stellen wir den halt trotzdem ein. Und was dann nachher im Arbeitsvertrag als Rolle steht, I don't know, who cares?
Wir kommen noch mal einmal zurück zu der Aufteilung zwischen Recruiting und Employer Branding, weil ich gehe jetzt noch einen weiter runter. Du hast gerade von der Recruiterin gesprochen, die jetzt 100% Employer Branding macht. Und dann hast du gesagt, dass es eigentlich darum geht, Abteilungen oder Job-Families sozusagen in den Kulturen zu beschreiben. Also zum Beispiel strategische Beratung anders als Development. Und dann hast du gesagt, dass es eigentlich so sein müsste in der perfekten Welt, dass man irgendwann Content personalisiert eigentlich ausspielt. Ne? Und damit ist man ja bei dem Thema Jobbrands. Oder wenn Jobbeschreibungen gar nicht mehr das Thema sind, sind es möglicherweise Brands auf Interessensbereiche, Projekte, wie auch immer. Oder Typisierung von Brands irgendwie in eurem Kosmos so. Und also für euch klingt das sehr durchdacht, weil ihr euch damit einfach intensiv beschäftigt und das merkt man in jeder Pore. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, niemand ist da, dass niemand ist falsch, aber die meisten sind nicht da, dass jemand diese Brands gestalten könnte, weil diese Person darin ausgebildet wird schon. Also eine Recruiterin, die sozusagen vom Fach ist eigentlich, weil sie sich auch damit beschäftigt, was die Frontend-Developer machen, ist ja das eine. Das zweite ist aber, eine Person zu haben, die Case Studies schreiben kann, ja, die also darauf spezialisiert ist, Content wirklich im Sinne dieser Abteilung zu produzieren, weil der müsste dann ja abteilungsspezifisch oder sogar jobspezifisch sein. Und dann hast du die Vermarktung angesprochen, ne? Also das sozusagen nicht nur den Content zu gestalten, sodass die Conversion nachher stimmen kann, sondern auch den richtigen Traffic da drauf zu bringen. Das ist ja im Moment eigentlich genau die Schnittstelle zwischen Marketing und Recruiting, so wie ihr die jetzt besetzt habt, ne? Das heißt, ihr dockt euch von beiden Seiten an und lasst da eigentlich die Bereiche miteinander arbeiten. Wobei der Content, wenn ich das richtig verstehe, die Stellenbeschreibung wird noch im Recruiting erstellt und das Marketing sorgt dann dafür, dass der Traffic draufkommt.
Genau, der Content wird streng genommen aber nicht nur im Recruiting erstellt, sondern der wird jetzt in diesem sogenannten Hiring Lead Team, Recruiting Squad Team erstellt, weil ja, eigentlich könntest du den gute Idee eigentlich, danke, das Hiring Lead Team auch um Employer Branding erweitern, weil es geht ja schlussendlich, dass du unmittelbar die Needs, das Wissen aus den unterschiedlichen Abteilungen irgendwo bündelst und dann aggregierst und dann quasi Spread the World-mäßig auf den richtigen Plattformen zum richtigen Zeitpunkt ausspielst. Gleiches Thema ja auch Active Sourcing. Wenn ich weiß, wann, wo, wie, wer reagiert und meistens ist Montagmorgens die Reaktion dann doch ein bisschen höher als Freitagnachmittags. Sorry, dann muss halt mein Active Sourcer Montag um 7 anfangen und kann am Freitag dafür um 13 Uhr gehen. Wenn die Wahrscheinlichkeit doch ungleich höher ist, dass ich am Montagmorgen mehr Leute erreiche und eine höhere Response Rate habe, warum soll ich ihn denn am Freitagnachmittag arbeiten lassen? Und ich glaube, wir müssen einfach, das ist ja auch wieder das Thema Daten, wir müssen einfach dahin gehen, wo unsere Bewerber sind und zu welchem Zeitpunkt. Und dann, ja, es klingt so einfach und banal und dann die richtigen Kanäle und Content Triggerpunkte finden. Plus bereichert, es gibt ja jetzt auch Marktdaten noch, vielleicht das noch, wo du dann auch Marktdaten sehr, sehr gut analysieren kannst. Es gibt ja so ein bekanntes Business-Netzwerk da draußen, da sehe ich ja relativ klar, wie lange eine Verweildauer von einem Frontend-Developer in welchem Bereich oder in welcher Stadt oder in welchem Unternehmen ist. Wenn ich die Daten habe, fange ich halt 6 Monate, bevor der Durchschnitt erreicht ist, fange ich halt über Kampagnen und Active Sourcing so langsam an, die Leute zu bespaßen. Und im Zweifel, da sind wir auch wieder beim Thema Predictive, weiß ich schon vor demjenigen, den wir ansprechen, dass er demnächst wechseln wird. Und das ist eigentlich die Zielsetzung, jetzt ganz plump gesagt, ich will halt weg vom Reaktiven hin zum Aktiven oder Proaktiven gehen. Und das ist ein hehres Ziel, ich weiß, und wir werden wahrscheinlich nie ganz aus dem Reaktiven kommen. Aber ich glaube, wenn man das Mindset schon mal mitbringt und sich damit dann auch intensiver beschäftigt, dann ist der Weg schon mal gar nicht ganz verkehrt.
Ja, mega spannend. Also ich seh euch da auf einem, ehrlich gesagt, als Vorreiter von dem, was ich wo ich bisher wirklich tiefer reingucken durfte. Lass uns mal die Brücke bauen zu dem ganzen E-Commerce-Ansatz. Der Daniel, also ne, einer eurer Gründer, immer noch in der Geschäftsführung, macht ja auch sehr viel bei LinkedIn also zu E-Commerce insgesamt und positioniert sich da sehr stark. Welche Adaption siehst du? Wie klar ist für dich die Adaption aus dem E-Commerce und wo siehst du aber auch dann die Sollbruchstellen?
Also zum einen vielleicht nochmal kurz zu Daniel auf LinkedIn. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist das Thema Personal Brand. Meine persönliche Meinung wird immer wichtiger. Also Employer Brand wird immer unwichtiger. People follow people. People follow not the company. Das heißt, eigentlich müsstest du dann kurz nochmal den Ausflug in den Zielgruppen auch nochmal entsprechende Multiplikatoren und Ambassadors ausbilden, die dann quasi als Zugpferd in den einzelnen Bereichen sind. Du hast natürlich ein Riesenproblem, wenn dich so jemand dann irgendwann verlassen sollte, weil er im Zweifel gleich noch 50 Developer mitnimmt. Aber ja, ich glaube, in die Richtung wird es gehen und muss es gehen. So, und jetzt muss ich mich nochmal kurz abholen, weil jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, das ist gar kein Problem. Dafür bin ich ja auch hier, Till. Nee, also wie klar ist dir die Transformation aus dem E-Commerce oder die Adaption aus dem E-Commerce ins Recruiting für dich? Und hast du einen riesen Wettbewerbsvorteil sozusagen, weil du einen CEO oder einen Geschäftsführer, einen Founder hast, der immer den E-Commerce auch bedient? Also ist das sozusagen bei euch deswegen umso mehr in der Analogie oder ist es einfach so, weil du auch diese Analogie immer weiter pusht?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube, es kommt immer aufs Umfeld an. Und klar, jetzt habe ich Recruiting Insights, die hatten Daniel oder eine Anja sicher nicht. Auch bin ich ein bisschen gemein, auch wenn sie es vielleicht meinen. Aber wir sind einfach viel, viel näher dran an den Kandidaten, an den Märkten. Und es wäre auch komisch, wenn der Daniel oder eine Anja da oben noch wissen würden, wie der Markt in den einzelnen Bereichen ist. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe im Recruiting. Aber ich mache es, es ist natürlich ungleich leichter mit einer Anja oder einem Daniel, solche Prozesse zu etablieren, Methoden, Strukturen zu setzen, weil ein Verständnis dafür da ist, und du dann nicht, irgendwie in der einen oder anderen Sache vielleicht auch mal über einen Kostenpunkt diskutieren musst, sondern wenn du es plausibel erklärst und sagst, in die Richtung wird es gehen, dann hast du alle Freiheiten innerhalb der Diconium. Und das ist auch eins der Punkte, die ich unheimlich wertschätze, wo ich unheimlich dankbar bin, dieses. Ganz ehrlich, als ich bei der Diconium angefangen habe, 2016, habe ich mir auch noch nicht die Gedanken gemacht, die ich mir heute mache. Und diesen Raum jemanden zu geben oder den ich jetzt haben darf, das ist ein unheimliches Geschenk, was mir da eine Diconium macht. Und ich versuche, mein Gedankengut Und ich habe echt ein geiles Team, muss ich auch sagen. Da bringt auch jeder sein neues Gedankengut mit ein. Das ist jetzt nur nicht in meinem Kopf gewachsen, sondern das wächst quasi mit dem Team zusammen. Das macht unheimlich Spaß, das einfach immer fortzuspinnen. Und wir haben uns auch fest vorgenommen, trotz aller operativer Challenges, die wir da haben, wir müssen wirklich gucken, dass wir uns auch die Zeiten nehmen, outside the box, kreativ weiterzudenken. Keine Ahnung, unterschiedliche Formate wie die jetzt vom Gero, die RC22, zu besuchen, weil auch da nimmst du jedes Mal Input und fragst dann halt, oh, könnte das für eine Dekonium interessant sein? Ja, wie könnte man das machen? Und das heißt, wir werden auch weiterhin permanent das Recruiting weiterentwickeln. Und
Ja. Ja, voll. Ich konfrontiere dich jetzt mal mit einem Versuch, den ich gemacht habe, den ich auch auf der Bühne mit Clara zusammen erzählt habe. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Nochmal ganz kurz skizziert. Ich habe im Prinzip mir selber mal eine Recruiting-Aufgabe gegeben und habe unser kritisches Profil für den Businessplan genommen, weil ich sozusagen Doppelinteresse daran habe, dass es schnell besetzt wird. Und habe getestet, wie Kandidatinnen auf ein Profil reagieren, eben mit Daten und dann immer wieder test, learn, iterate, wirklich am Anfang täglichen Basis. Weil ich wollte so schnell wie möglich von null an, ich hatte keine Ahnung von der Zielgruppe, keine Ahnung vom Profil, wollte von null an diese Positionen so schnell wie möglich besetzen. Und ich habe gelernt, dass auf dich bezogen, du den Content gar nicht personenspezifisch ausspielen musst, sondern jobspezifisch, aber ich stelle den gesamten Content zur Verfügung. Das bedeutet, ich bin am Ende auf eine Verweildauer auf dem Jobprofil von 11 Minuten gelandet, weil ich immer weiter Content angereichert habe und es wurde immer besser von allen Quoten. Also sozusagen die Korrelation zu mehr ehrlicher Content, ne, das muss man sagen, es war kein Blabla-Content, sondern kurzes Video von mir, kurzes Video vom Vorgesetzten, kurzes Video vom Kollegen, Erfahrungsbericht von der Kollegin, die selber erst seit einem Monat da ist, Arbeitsvertrag, Onboarding, Arbeitsprobe, also so wirklich einmal den kompletten, wie könnte es danach für dich hier karrierefahrtmäßig weitergehen? Also so alles, was wir gefragt wurden, sozusagen, was dann noch offen war, nachdem jemand gelesen hat, haben wir einfach immer wieder angereichert. Ne? Und Verweildauer dann nachher im Schnitt 11 Minuten, Wiederkehrrate irgendwie 30, 40%. Das heißt, wir gehen davon aus, Leute sind mit ihren Freundinnen, Freunden nochmal zurückgekommen. Hier, guck mal, darauf würde ich mich jetzt bewerben oder auch vor der Arbeitsprobe nochmal, weil man kann ja alles nachlesen, dass man dann irgendwie nochmal gucken geht. Und also sozusagen, ich bin gar nicht mit der These gestartet, das zu beweisen, dass mehr Content sozusagen, ich habe dann ein Wort definiert, nenne ich Self-Assessment. Also ich habe den Kandidaten im Prinzip die Möglichkeit gegeben, sich sehr stark selber zu matchen, bevor sie sich, und dann habe ich die Bewerbung abgeschafft, habe gesagt, die kommen einfach in so ein offenes Format mit mehreren Kandidaten gleichzeitig und die können mir Fragen stellen. So. Was sagst du mit deiner ganzen, ich bin jetzt Laie ja gewesen, ich habe das sozusagen jetzt zum ersten Mal für mich selber wieder gemacht und was sagst du mit deiner ganzen Recruiting-Erfahrung und Perspektive zu diesem Feldversuch?
Also ich hätte noch eine Recruiterstelle frei, vielleicht als erstes, falls du irgendwann keinen Bock mehr hast, Talents Connect zu führen. Lars, sorry, wenn ich das so sage, kannst jederzeit gerne bei uns einsteigen, Robin.
Cool,
Nein,
komme ich bald
Spaß.
zurück.
Spaß beiseite. Ich finde es mega. Es ist auch genau das meinte ich am Anfang auch schon, es wird genau in die Richtung gehen. Keine Ahnung, ob wir jetzt Contract Details da irgendwo noch zeigen muss, weiß ich nicht, aber es wird genau in die Richtung gehen, dass du möglichst viel relevanten, ich glaube, möglichst aggregiert anzeigen musst oder präsentieren musst. Ich glaube, ab einer gewissen Scrolltiefe wird es dann ohnehin irgendwann schwierig oder wenn die Leute dann einen steifen Finger haben, dann funktioniert es halt nicht mehr. Aber 11 Minuten ist natürlich schon echt, echt krass. Ich glaube aber, dass es auch irgendwann da eine Sollbruchstelle gibt. Und spätestens dann, wenn du Massenrekrutierung vor dir hast, weil dann bricht der Feldversuch. Das kannst du wirklich für ausgewählte Stellen machen. Aber im Volumenrecruiting, sorry, dafür ist es zu aufwendig.
Nein, total klar. Teile ich komplett. Also das heißt, wenn ich jetzt Fahrer suchen würde, Fahrerinnen, ne, die konsumieren das anders. Das ist eher Low
Genau.
Involvement, ne? Also der Job ist wie eine Kaufentscheidung im
Ja,
Prinzip und dann muss
ja,
das schnell drin sein, ja.
ja, genau. Aber ich finde
Okay.
es mega
Ja.
geil. Also, wenn du da einen Testdummy brauchst oder sowas, kannst mich gerne auch
Ja,
jederzeit anhauen. Mache ich gerne mit. Finde ich
wir
super.
sind ja zum Glück in der Zusammenarbeit. Insofern können wir das mit euch tatsächlich ausrollen. Also wir abstrahieren gerade sozusagen, dass wir aus dem konkreten Case jetzt was Allgemeines machen, was man dann produktseitig eben auch über Templates und so weiter eben gut ausrollen kann. Genau. sprechen wir drüber. Und dann habe ich eine Abschlussfrage an dich, lieber Till. Und ich werde sehr darauf achten, dass wir das wiederholen, weil ich hätte theoretisch mit dir noch mal eine Stunde mehr sprechen können, aber das machen wir dann nächstes Mal. Abschlussfrage ist: Wann bist du Chief Executive Recruiter?
Keine Ahnung, muss
Wird
ich das
das
sein?
geben? Nein, wird es das geben, ist meine Frage eigentlich. Ich
Ja,
habe
wird es
irgendwann vor
geben.
einem halben Jahr mal darüber nachgedacht, ob es diese Position irgendwann geben wird.
Glaube ich, ziemlich sicher. Weil ich glaube, also vielleicht da auch noch mal kurz eine Brücke. Recruiting ist das eine. Und Recruiting ist wichtig für Wachstum. Recruiting ist ätzend, wenn es um Fluktuationsausgleich geht, finde ich. Also mir macht Recruiting dann Spaß, wenn ich eine Organisation aufbauen kann. Das heißt, wir sprechen hier zwar mit einem sehr, sehr Recruiting-spezifischen Fokus, aber ich glaube, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist das Thema Retention. Und ich glaube, dass diese One-Fits-All-HR-Generalismus, ich meine, vor ein paar Jahren gab es diese Stelle noch und einige da draußen haben noch eine Stelle, die schimpft sich HR-Generalist. Sorry, das wird nicht skalierbar sein. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in den einzelnen Bereichen Executives geben wird, die sich darum kümmern oder kümmern müssen. Ja. Weil wie gesagt, für mich ist ein Spiel da auf Zeit. Wenn der Markt so sich weiterentwickelt, das weiß man ja auch nie, aber ist jetzt mal abzusehen, zumindest sagen es die ganzen ja, Grafiken. So arg viel kommt ja nicht mehr nach. Ja, aber wir müssen dahin. Ansonsten, wie gesagt, für mich eine der geschäftskritischsten KPIs, die wir haben, vielleicht mit Revenue und EBIT irgendwie, weil irgendwie musst du deine Pappnasen ja dann auch bezahlen. Aber dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, den letzten Pitch zu gewinnen, sondern die richtigen Mitarbeiter, die dazu führen, dass du Umsatz machst.
Super starkes Schlussstatement. Lieber Till, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam in Feldversuchen verproben werden. Und ja, ich freue mich auf die weitere gemeinsame Reise. Vielen Dank.
Robin, ganz, ganz lieben Dank. Hat mega Spaß gemacht, war mega kurzweilig. Also, wenn wir noch mal eine Stunde füllen dürfen oder einen Nachmittag, aber vielleicht ist dann die Verweildauer des Podcasts auch nicht mehr ganz so lang.
Ja, wir werden die Daten angucken, ne? Wann ist die
Ja, genau.
Abbruchrate?
Genau, aber dann jederzeit gerne. Hat mega Spaß gemacht und ist auch für mich jetzt, ich merke es jetzt schon wieder, jetzt beginnt es da oben in der Birne schon wieder zu drehen. Finde ich einfach klasse. Danke für die Einladung.
Cool. Bis bald.
Bis bald, mach's gut.